Eine schlechte Nachricht, denn heute findet keine Kinderstunde statt. Aber es wird eine recht kurze Predigt sein und ich hoffe, ihr kommt da gut mit. Und ich habe eine Frage. Wer möchte mir diese beantworten? Wer geht zur Schule? Okay. Wer hat schon mal in der Schule einen Test geschrieben? Frage, magst du es, einen Test in der Schule zu schreiben?
Nein.
Nein, warum?
Weil die Aufgaben sind sehr schwer.
Okay, also das Mädchen sagt, ein Test ist unangenehm, es ist schwer. Wer von den Erwachsenen traut sich mir, diese Antwort zu geben? Wer mag es von euch, sich einem Test zu unterziehen? Alex?
Ja, warum nicht?
Warum nicht?
Wenn man vorbereitet ist, ist kein Problem. Wenn man nicht vorbereitet ist, hat man ein großes Problem.
Okay, danke für die Aussage. Also Kinder, Alex hat gesagt, wenn man vorbereitet ist auf den Test, ist das absolut kein Problem. Dann kann man sogar mit Freuden dahin gehen. Und ich möchte mit euch heute über drei Fragen nachdenken. Einmal über das, was wir erkennen müssen, wen wir erkennen müssen und welche Gebote wir halten sollen. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Predigt erinnern, die ich mal gehalten habe, das letzte Mal, aus dem ersten Johannesbrief. Da ging es darum, dass Gott Licht ist. Und in unserem Gott finden wir keine Finsternis. Und auch wenn du es vielleicht nicht unbedingt magst, dich einem Test unterziehen zu müssen, wie wir in einer Sache stehen oder wie du gerade in der Beziehung zu Gott stehst, sollten wir es dennoch tun, denn es ist wichtig. Und Johannes nimmt diese Aufgabe auf sich und schreibt den Gläubigen einen Brief. Und seine Absicht finden wir im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13. Das ist eine gute Absicht. Er macht diesen Test nicht, um sie zu ärgern, sondern er hat eine Absicht. Da heißt es in Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Paulus schreibt einen Brief, inspiriert von Gott. An wen? An die Gläubigen, die an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Und was ist der Grund? Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ihm war es wichtig, sie zu ermutigen. Der erste Test war, ob du in Sünde lebst oder ob du gegen die Sünde kämpfst, ob du die Sünde in das Licht bringst. Und den zweiten Test, den finden wir in Kapitel 2. Der heißt, dass du dich testen sollst, ob du Jesus erkannt hast oder nicht. Und ab Vers 3 beginnt er mit folgenden Worten. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und dann fängt Johannes ein Schwarz-Weiß-Muster zu fahren. Er schreibt, wer sagt, ich habe ihn erkannt und doch seine Gebote nicht hält, dann macht er ein Gleichheitszeichen und sagt, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Dann macht er die nächste Gegenüberstellung. Es gibt Leute, die sagen, ich habe ihn erkannt. In Vers 5 geht er weiter. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Die erste Frage wollten wir nachgehen: Was erkennen wir? Es geht hier um die Frage, ob wir wirklich Gott erkannt haben. Denn Johannes sagt, dass wir im Gehorsam und Liebe zueinander hinwachsen sollen. Dass dies ein Erkennungszeichen ist im weiteren Verlauf. Aber ich wollte an die Basis dran. Haben wir Gott wirklich erkannt? Und ich musste darüber nachdenken, über das Erkennen. Und ganz zum Anfang in der Bibel finden wir das erste Erkennen. Und Adam erkannte Eva. Und es entstand Leben. Es entstand ein Kind. Aus dem biologischen Erkennen entsteht Leben. Das geistliche Erkennen beginnt an einer T-Kreuzung. Womit hatten die Gläubigen im ersten Johannesbrief ein Problem? Es gab Gnostiker. Und Johannes hat diesen Brief nicht geschrieben an die Gnostiker, sondern Johannes hat an die geschrieben, die an den Namen Gottes glauben. Und dieser Brief ist heute an dich geschrieben, der du angefangen hast, an den Namen Gottes zu glauben. Ein Gnostiker leugnet, dass Jesus Mensch geworden ist. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben eine vermeintliche Wahrheit. Du stehst sinnbildlich an einer Kreuzung. Genauso wie du jeden Tag an eine Kreuzung, an eine T-Kreuzung kommst als Autofahrer, musst du dich entscheiden, rechts oder links. In einer Ortschaft, in der du zu Hause bist, ist das kein Problem. Da bringt dich keiner so schnell in die Verwirrung. Aber wenn du in einer fremden Stadt bist, dann wird es schon kniffliger. Du hast kein Navi und du musst dich entscheiden, biege ich jetzt rechts oder biege ich links ab. Die einen sagen, Christus ist gestorben oder Christus ist auf die Welt gekommen. Christus ist gestorben, Christus ist in den Himmel gefahren und er kommt wieder. Und die anderen sagen, nö, das ist alles eine Lüge. Die greifen den Anfang an und sagen, Christus ist noch nicht einmal Mensch geworden. Die einen sagen, du bist gut. Du hast deine guten Werke aufzuzeigen. Du hast vielleicht gespendet. Du bist ein Mensch, ich find dich echt gut. Und die Bibel sagt, du bist ein Sünder, du brauchst Jesus. Römer 3, 23, das ist der Kernvers, denn alle haben gesündigt und verfehlen was? Die Herrlichkeit Gottes, die sie eigentlich vor ihm haben sollten. Und jetzt kommt ein Johannes und der sagt, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist was? Ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Er ist ein Lügner und Jesus ist in diesem nicht. Denn im Johannesevangelium stellt sich Jesus dem Volk vor und sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und Johannes sagt jetzt, dieser hat Jesus nicht in sich. Ist das eine schlechte Nachricht? Ich glaube, dass die schlechtere Nachricht für dich wäre, wenn ich dir sagen würde, leb so weiter, wie du bist, das ist schon okay. Du bist an sich ein guter Mensch. Aber wisst ihr, das ist eine gute Nachricht für beide Parteien. Für den einen ist es eine Bestätigung, dass wenn sie seine Gebote halten, wirklich Jesus in sich haben, wirklich Jesus in sich tragen. Wenn du aber einer bist, der Jesus nicht in sich trägt, ihn nicht erkannt hast, dann ist es für dich eine gute Nachricht. Eine Erkennung, ich habe Jesus nicht. Der Unterschied zwischen ich weiß etwas und ich habe etwas erkannt ist recht einfach und doch sehr groß in seiner Auswirkung. In einem Glaubensgrundkurs, wer hat schon mal einen Glaubensgrundkurs gemacht? Oder einen Taufkurs? Ein Ehekurs? Also viele von uns haben oder alle wahrscheinlich haben von uns gewisse Kurse belegt. Und in einem Kurs kann ich mir Wissen aneignen. Ich kann in einen Kurs gehen und hören, ach, Christus ist für meine Sünden gestorben. Okay, alles klar. Muss ich mir merken. Dann kommt ein Frommer und fragt mich, weißt du eigentlich, was Jesus für dich getan hat? Klar, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ich greife mein Wissen und antworte ihm das, was er hören will. Aber was hat Jesus wirklich für dich getan? Wenn ich erkannt habe, was Jesus getan hat, also nicht, wenn ich nur weiß, sondern wenn ich erkannt habe, was Jesus für mich getan hat. Wenn ich erkannt habe, wer ich vor ihm bin, nämlich Sünder, brauche ich sein Opfer. Dann ist dieses Wissen in mein Herz gelangt. Und es wird auf einmal zu einer Tatsache. Es entsteht auf einmal Veränderung. Es entsteht Leben. Christus macht mich neu. Die zweite Frage ist, wen erkennen wir? Diese Fragen hängen sehr eng beieinander. Was erkennen wir und wen erkennen wir? Römer 10,1, da geht es darum, dass Paulus seinen Herzenswunsch für die Juden äußert. Denn er fleht zu Gott. Römer Kapitel 10, Vers 1, da heißt es, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Vers 2, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Paulus stellt ihnen erstmal ein gutes Zeugnis auf. Ihr habt Eifer, das ist gut, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Und wenn ich jetzt die letzten Wochen zurückblicke, können wir uns diese Frage genauso stellen? Ist mein Eifer wirklich nach der rechten Erkenntnis Gottes? Denn wenn ich Gott nicht erkannt habe, kann ich noch so viel eifern. Aber wenn ich es nicht nach der rechten Gotteserkenntnis tue, dann ist das alles nichts. Paulus sagt dann, wo ihr Problem liegt. Vers 3, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Die Juden waren immer wieder eifrig bemüht, darin das Gesetz zu halten. Ihr Gesetz, das mosaische Gesetz, das haben sie über alles gestellt. Aber ihr Herz war noch kein Herz, was von Jesus verändert werden wollte. Sie haben es von klein auf gelernt, halte die Gesetze, die Gebote, die Satzungen. Aber sie wussten auch, es wird der Messias kommen. Aber sie haben seine Gerechtigkeit nicht über ihre Gerechtigkeit gestellt. Sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit hervorheben. Und das war das Problem. Das war das, warum Paulus für sie gebetet hatte. Derjenige, der glaubt, dass Jesus am Kreuz die Sünden tilgt und sonst nichts vor mich vor Gott gerecht macht, der hat erkannt. Glaubst du an Jesus? Glaubst du nicht nur mit den Worten? Glaubst du, dass Jesus wirklich alles für dich vollbracht hat am Kreuz? Glaubst du, dass das Opfer Jesu deine völlige Gerechtigkeit ist? Die dritte Frage und letzte Frage: Welche Gebote sollen wir denn halten? Frage an euch: Wie empfindest du das mit den Geboten? Kinder, habt ihr Gebote zu Hause? Ja, Gebote, Regeln. Findet ihr das gut, wenn Papa und Mama sagen, ihr sollt um spätestens 8, 9 Uhr zu Hause sein? Geht so, ne? Manchmal ja, manchmal nein. Wenn es mir passt, ist das gut. Wenn nicht, dann ist das echt blöd. Ja, genau. Also wenn ich abends irgendwo da bin, bei Freunden, wo es mir gut geht, dann finde ich dieses Gebot total blöd. Die meisten von uns empfinden Gebote als etwas Negatives. Ein Gebot schränkt mich ein. Ein Gebot begrenzt mich in meiner Freiheit. Johannes beschreibt es auf eine dreifache Weise. Seine Gebote halten, sein Wort halten und so zu wandeln, wie er, Jesus Christus, gewandelt ist. In Vers 3, da geht er auf das Erste ein, seine Gebote halten. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und jetzt machen wir oft diesen Fehler, wir lesen etwas über Gebote und meinen sofort, es sind die 10 Gebote aus 2. Mose 20 gemeint. Ich bin davon überzeugt, dass es hier um weitaus mehr geht. Wer weiß, wo wir das allererste Gebot in der Bibel finden? Also die 10 Gebote stehen in 1. Mose Kapitel 2, Vers 20. Wir müssen noch weiter Richtung Anfang gehen. Adam und Eva, okay. Wer weiß, was Gott Eva oder Adam, denen das Gebot gegeben hat? Adam. Sehr gut, da kommen wir der Sache näher. 1. Mose Kapitel 2, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Meint ihr Kinder, dass Gott es gut mit Adam meinte und Eva? Ja? Seid ihr euch immer sicher, wenn eure Eltern euch Gebote geben, dass sie gut sind? Manchmal ja, manchmal nein. Gottes Absicht war, dass Adam und Eva diesen Garten bebauen, es genießen, aber weil er der Schöpfer ist, nimmt er es sich raus und sagt, aber es ist mein Wille, dass du von dem einen nicht isst. Eine andere Geschichte über Noah. Gott hat ihm ein Gebot gegeben. 1. Mose 6, Vers 22. Und Noah machte es so, er machte alles genauso, wie es ihm Gott geboten hatte. Gott hatte ihm nicht ein ausdrückliches Gebot gegeben, aber Gott hat gesagt, ich will, dass du die Arche baust. Sie soll so breit sein, sie soll so lang sein, sie soll so hoch sein, mit klaren Vorstellungen. Jetzt eine Frage: Gilt uns das Gebot, was Gott Adam gegeben hat, du sollst nicht essen? Gilt uns das Gebot, bau eine Arche? Durch was wurde Noah gerettet? Durch das Einhalten vom Gebot, ja? Die Arche hat ihn gerettet, genau. Durch den Glauben. Diese Antwort finden wir auch in der Bibel. Durch den Glauben wurde Noah gerettet. Die Bibel beschreibt Abraham im 1. Mose Kapitel 26, werden wir jetzt nicht lesen, als einen, der die Gebote, der die Satzungen, der alles gehalten hatte. Aber wodurch wurde er gerettet? Aus Glauben. Durch seinen Glauben wurde er gerettet. Adam lebte weit vor den 10 Geboten und konnte sich noch nicht einmal an ein einziges Gebot halten. Noah dagegen bekam ein Gebot und er hielt es ein. Er glaubte und er folgte. Wir machen oft häufig den Fehler, und wenn wir in dem Wort lesen über Gebote, da meinen wir sofort, es sind die 10 Gebote. Die Frage ist, welche Gebote sollen wir heute dennoch halten? Was ist damit gemeint? Und die Frage finden wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 5 und 6. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Die Liebe Gottes macht uns fähig, Gott zu lieben. Und diese Liebe zu Gott macht mich fähig, sein Wort zu halten. Wenn ich sein Wort halte, dann ist es für mich ein Erkennungsmerkmal, dass ich sein Kind bin, dass Christus in mir ist. Und das zweite, wandeln, wie er gewandelt ist, finden wir in Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wenn du sagst, dass du Gott erkannt hast, Frage an dich: Bist du bereit, im Licht zu wandeln? Das war der erste Test, den Johannes gegeben hatte in diesem Brief. Das war die Möglichkeit, dich zu testen. Bist du bereit, im Licht zu wandeln? Was bedeutet das? Im Licht zu wandeln bedeutet, ich bekenne meine Sünden vor Gott. Denn Gott ist nicht ein Gott der Finsternis. Gott stellt sich vor als der, der das Licht ist und in ihm keine Finsternis. Bin ich auch bereit, für die zweite Hauptbotschaft aus dem Johannesbrief entgegenzutreten? Denn das wird uns in den nächsten Predigten immer wieder vor Augen geführt, dass wir einander lieben sollen. In der letzten Predigt vom Heinrich haben wir darüber gehört, von wo diese Liebe kommt, wie wir diese Liebe einsetzen können in dem Miteinander und mit dem Untereinander, was die Liebe bewirkt. Aber bevor wir dahin kommen, muss ich dich fragen: Hast du Gott erkannt? Die wahre Gotteserkenntnis zeigt sich darin, dass ich Jesu Lehren aus dem Neuen Testament gehorche. Es geht ihm nicht um die 10 Gebote. Es geht ihm darum: Liebst du mich? Lebst du nach dem, was ich alles auf dieser Erde gesprochen und gesagt habe? Oder geht es dir darum, wie die Pharisäer, sie schleppten die Frau vor Jesus, die Ehebruch begangen hatte? Ihnen ging es nicht darum, um Barmherzigkeit. Ihnen ging es um das Gesetz. Diese Frau muss gesteinigt werden. Ihnen ging es gar nicht mehr darum, was Jesus gesagt hatte, Barmherzigkeit. Wahre Gotteserkenntnis zeigt sich darin, dass ich auf das höre, was der Heilige Geist durch sein Wort zu mir spricht. Bin ich bereit dazu? Wahre Gotteserkenntnis zeigt sich darin, dass ich seinen Willen zu meinem Willen mache. Dass das, was ich will, auch dem untersteht, was Christus für mich will. Und ich wünsche uns da wirklich Gottes Segen, dass wir darüber nachdenken, in unserem Eifer für Gott, in unserem Trubel als Gemeinde vielleicht gerade, dass ich mich frage, habe ich wirklich Gott erkannt? Seinen Willen für mich, ist mein Wille gedeckt mit seinem Willen? Unterstelle ich mich seinem Willen? Und ich wünsche uns da Gottes Segen im Nachdenken. Lasst uns noch aufstehen und ins Gebet gehen. Lieber Gott, wir danken dir für dein Wort, was so praktisch ist, was so ehrlich ist, was aber auch manchmal so treffend ist. Herr, und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich dich erkennen, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir dich brauchen. Ich kann nicht vor dir bestehen. Meine Gerechtigkeit zählt nichts vor dir. Unsere aller Gerechtigkeitsmaßstäbe, die wir auf dieser Welt erheben, zählen nicht vor dir. Herr, schenke Gnade, dass wir wirklich das Opfer annehmen, was du für uns getan hast, dass wir darin gefestigt sind, dass wir daran glauben, dass du alles vollbracht hast. Und ich möchte gehorchen, ich möchte lieben, weil du mich geliebt hast. Ich habe erkannt, was dein Wille ist für den Menschen und der ist gut. So bitte ich dich, dass all das, was hier immer wieder gepredigt wird, deine Lehren, das, wonach wir streben sollen, das, wonach wir uns richten sollen, dass das wirklich in unser Herz hineindringt und dass wir gefestigt gehen, dass wir uns nicht abirren lassen von Menschen, die das leugnen, dass du Mensch geworden bist, dass du gestorben bist, dass du in den Himmel gefahren bist und dass du wiederkommen wirst. Danke, Herr, dass wir uns dessen rühmen dürfen, dass wir allein durch Jesus Christus gerechtfertigt sind. Amen.